Heute Morgen lautet, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wer vor Gott kniet, der kann besser vor Menschen stehen. Und ich lese uns dazu einen Bericht aus der Bibel, aus der Apostelgeschichte, Kapitel 5. Eine spannende Geschichte. Die Bibel ist übrigens sehr spannend. Sehr spannend. In Apostelgeschichte, Kapitel 5. Durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Halle Salomos. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner in engeren Kontakt mit ihm zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihm. Und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Ich weiß nicht, wer die Tage gelesen hat. In Brasilien entsteht in jeder Stunde eine neue Gemeinde. Brasilien. Evangelikale Gemeinde. In jeder Stunde eine neue Gemeinde. Das Evangelium wächst. Tausende kommen zum Glauben. Wie hier in der Apostelgeschichte. Wir fragen uns, geht das nicht so weiter? Geht das nicht so weiter? In Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen. Sie brachten Kranke und von bösen Geistern Geplagte zu den Aposteln und sie wurden alle geheilt. Diese Geschehnisse weckten den Neid des hohen Priesters und seiner ganzen Gefolgschaft, der Partei der Sadduzäer, und sie beschlossen, nicht länger untätig zuzusehen. Sie ließen die Apostel kurzerhand festnehmen und in das städtische Gefängnis bringen. Doch in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Türen des Gefängnisses und führte die Apostel hinaus. Geht in den Tempel, befahl er ihnen. Tretet vor das Volk und verkündet unerschrocken die Botschaft, die der Herr gebracht hat. Die Worte des Lebens. Die Apostel befolgten die Anweisung des Engels. Gleich bei Tagesanbruch gingen sie in den Tempel und begannen die Menschen dort zu lehren. Währenddessen kam der hohe Priester und seine Gefolgsleute zusammen und beriefen die ganze Ältestenschaft des israelitischen Volkes zu einer Sitzung des Hohen Rates ein. Einige Männer von der Tempelwache erhielten den Auftrag, die Apostel aus dem Gefängnis zu holen. Doch als sie ins Gefängnis kamen, mussten sie feststellen, dass die Apostel nicht dort waren. Sie kehrten zurück, um dem Rat Meldung zu erstatten. Wir fanden alles so, wie es den Vorschriften entspricht, berichteten sie. Die Türen des Gefängnisses waren verschlossen und vor den Türen standen die Wachen, aber als wir aufschlossen und hineingingen, war niemand da. Der Kommandant der Tempelwache und die führenden Priester waren sprachlos, als sie das hörten. Sie konnten sich nicht erklären, was mit den Aposteln geschieht. Ununterbrochenen Siegeszug. Hört man ja heute manchmal. Die Geschichte der Gemeinde Jesu läuft anders, als es zunächst den Anschein hat. Sie ist immer die Gemeinde des Gekreuzigten. Des Gekreuzigten. Nicht des auf Erden Triumphierenden. Des Gekreuzigten. Und Jesus hat das einmal vorausgesagt. Dass nicht alle Welt Halleluja jubelt und dass nicht alle Menschen zum Glauben kommen, sondern dass es enormen Widerstand gibt. Da sagt Jesus im Johannesevangelium: Wenn euch die Menschen hassen, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst haben. Wäret ihr von der Welt, so hättet die Welt das ihr geliebt. Wäret ihr von ihnen, ganz und gar gleich. Dann wäre das kein Problem, sagt er. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, weil etwas Entscheidendes in eurem Leben passiert ist, denn ich habe euch erwählt, darum hasst euch die Welt, darum gibt es auch Widerstand. Darum gibt es nicht nur überall Beifall, eben sondern Widerstand. Und das erlebt die erste Gemeinde in Jerusalem, hier an dieser Stelle. Schon einmal gab es ja einen Zusammenstoß. Haben wir gelesen? Da hat man Petrus festgesetzt. Man hat ihm Schläge gegeben und hat ihm gesagt, so, und jetzt hältst du den Mund über Jesus. Und dann hat Petrus was gesagt? ich kann nicht schweigen von dem, was ich gesehen und gehört habe, von dem, was mein Leben erfüllt, der mir das Leben abgewonnen hat. Von dem kann ich nicht schweigen.
Ich kann doch wieder schweigen.
Oder was? Das ist das Höchste meines Lebens.
Da kann ich nicht von schweigen.
Und da hat man ihm versucht, einen Maulkorb zu verfassen. Der Petrus. Aber er schweigt. Ihr Lieben, und dann kommt es hier zum wiederholten Zusammenstoß. Zwischen der weltlichen Obrigkeit, zwischen der geistlichen Obrigkeit und der ersten Christen, der ersten Gemeinde. Warum ist das so? Müsste es nicht sein, wenn es Gottes Sache ist und Gottes Wahrheit ist, dass das alles besiegt, dass Gott wirklich überall triumphiert und auch mit und in seiner Kirche und Gemeinde? Ich fand ein Wort, ein sehr bedenkenswertes Wort von einem bekannten Bibelausleger, Dr. Werner de Boer. Das ist ein längeres Zitat, aber ich mute es euch mal zu. So gut kann ich es nicht sagen. Er schreibt, Gottes Sache in dieser Welt, die geht nicht gleich. Bei Jesus nicht, bei der ersten Gemeinde nicht und auch bei uns heute nie so eine starke Christenverfolgung gegeben hat, wie im Augenblick stattfindet auf dieser Erde. Gottes Sache in dieser Welt ist nicht ein triumphaler Lauf von Erfolg zu Erfolg. Gottes Sache in dieser Welt erleidet auch schwerste Rückschläge. Sie wird aufgehalten und gehindert. Das arme Windlicht Gottes, das ist ein Zitat von Luther, das arme Windlicht Gottes scheint von den Stürmen dieser Welt manchmal wie völlig ausgelöscht. Und am Ende der Weltgeschichte heißt es vom Antichristen, und ihm ward gegeben, zu streiten gegen die Heiligen und sie zu überwinden. Gegen die Christen. Ich weiß nicht, ob diese Bibelworte gelesen werden von Christen und auch von der nächsten Seite umsteht. Das ist Fakt, sagt Jesus. Das ist ein realistischer Blick, eine Deutung der Zukunft. Und dann kommt das zweite Zitat. Wie kann Gott das zulassen? Gott lässt es nicht zu. Gott will es so. Denn Gott will die Freiheit für jeden Menschen, auch für seine Gegner und für die Feinde der Gemeinde. Gott will keine Marionetten, die er an Drähten bewegt. Gott will volle Freiheit der Entscheidung. Gott tut zwar solche Wunder wie hier beschrieben, aber Gott will seine Kinder nicht bevorzugen mit irgendwelchen äußeren Vorteilen. Gott will sie nicht schützen mit wie beim Kreuz. Und setzt den Glauben schwersten Proben aller Art aus. Hier steht ein heiliges Muss über all den rätselhaften Rückschlägen und Leiden. Das müsste man an sich in schriftlicher Form mit nach Hause nehmen und darüber nachdenken. Darüber in ganz anderer Töne, als so heute manchmal gesagt wird. Aus der Tat. Und dass wir nicht meinen, Gott leite irgendwas aus der Hand. Gott leitet nichts aus der Hand. Auch all die Unverständlichkeit in meinem Leben und in dieser Welt. Dass wir nicht meinen, Gott habe einen Blackout. Gott ist da. Lieben, die Jünger stehen immer noch in der Schweigegeburt. Von Jesus nicht mehr weiterhin. Jesus hat kein Thema zu sein. Ihr könnt gerne das in eurem privaten Kämmerlein machen. Oder in eurem Herzen, das ist doch viel besser. Nicht über Jesus reden, sondern nur im Herzen. Nur noch Flüsterpropaganda. Aber das wird ihm verwehrt. Das wird ihm verwehrt von höchster Stelle. Denn Gott tut etwas, was die Welt in Aufregung versetzt. Gott tut Wunder. Da passieren Dinge, die nicht so an der Tagesordnung sind. Gott schenkt den Aposteln eine derartige Fülle von Wunderkräften, dass sie selbst überrascht sind. Und besonders auffallend nicht irgendwie in so einem Provinzort, in Nazareth oder Bethlehem oder irgendwo, sondern in Jerusalem. Und sogar im Zentrum. Im Zentrum. Man könnte sagen, das ist genauso, wie wenn jemand mit einem Stock in einen Ameisenhaufen hineinschießt. Sollte man nicht tun. Oder schnell laufen gehen. Das macht man nicht. Und Gott tut das. Nicht im verborgenen Winkel, in geschlossenen Türen, sondern Gott, ich habe den Eindruck, er bringt das auf den Punkt. Er bringt das auf den Punkt. Und die Wirkung, die bleibt nicht aus. Als so viele Menschen dort gesund werden, heil werden, innerlich, äußerlich, da kommen viele zum Glauben. Und das Volk hielt auf der einen Seite viel von der Gemeinde. Tolle Truppe. Auf der anderen Seite war da auch so eine heilige Scheu vor dieser Gemeinde in Jerusalem. Übrigens hat er sich herumgesprochen, dass Ananias und Sapphira im Friedhof lagen. Die lagen geschaut. Mit dem Gottesdienst. Also, heute glaube ich, gehe davon aus und hoffe es, dass alles gut geht. Dass wir alle leben, da waren zwei gestorben. Da hat Gott Gericht gehalten mitten beim Gottesdienst. Das muss ich mir vorstellen. Ich habe mal gehört, dass ein Pastor auf der Kanzel bei der Predigt ein Herzinfarkt ist. Umgefallen ist. Gemeinde mit 200, 300 Leuten. Die waren total geschockt. Das war eine Unterstreichung seiner Botschaft, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber muss man ja vorstellen. Und das hatte eine heilige Scheu bei ihnen da irgendwie erzeugt. Die Demonstration der Macht Gottes zu heilen und zu befreien war auch zu das Urteil zu sprechen. Und deshalb gab es so eine Spaltung. Da gab es Leute, die waren angezogen vom Evangelium, berührt, besuchten die Gemeinde, und es gab andere, die haben einen Bogen um die Gemeinde gemacht. Da wurde es ihnen zu gefährlich. Ihr Lieben, geschieht das nicht heute auch noch? Das Geheimnis der Gemeinde, was ist das Geheimnis der Gemeinde? Dass alle Menschen nett sind. Alle nett sind. Das ist gut. Aber das ist nicht das Geheimnis. Es gibt auch andere, ich sag mal, Clubs, wo es wirklich eine tolle Truppe gibt. Das Geheimnis der Gemeinde ist, dass der lebendige Gott da ist. Unsichtbar. Aber geht's da? Und wo Gott gegenwärtig ist, da passiert was. Da passiert was. Da passiert Vergebung. Da passiert Gemeinschaft. Da passiert Heilung. Befreiung. Da passiert auch vielleicht ein Urteil über unser Leben, dass Gott uns etwas durchtreibt, weil wir auf einem gefährlichen Weg unterwegs sind. Zweite Woche in einer Veranstaltung trat ein junger Mann nach vorn, 22 Jahre, 24 Jahre, ich weiß nicht genau, und erzählte ganz offen aus seinem Leben. Er hatte Eltern, die Christen waren, die hatten ihn den Weg der Tugend und der Frömmigkeit gewiesen. Und er ist eine Zeit mitgegangen, bis 16 Jahre, und dann kam auf der Schiene da. Die Freunde, Alkohol, Rauchen, Haschrauchen. Dann sagt er, habe ich mir Pornos reingezogen. Und ich bin immer weniger in den Gottesdienst gegangen, immer weiter weg. Und das ging eine ganze Zeit. Und dann hat er eine Überdosis genommen. Und der um ein Jahr gestorben. Das hat er in meinem Leben erhalten. Und das ist bei ihm, hat bei ihm so eingeschlagen, dass er sich an diesen rettenden Gott gewandt hat. Gott, wenn es dich gibt und wenn das, was meine Eltern alles gelebt haben und was ich alles gesagt habe, das stimmt, dann greife mein Leben. Und dann erzählte er auch von dem Kampf, der da losging. Wie der lebendige Herr in sein Leben eingegriffen hat. Und wie er ihn zurückgezogen hat. Ihm Vergebung geschenkt hat. Wie ihm seine Verlobte vergeben hat. Er war inzwischen schon verlobt. Und wie ein neues Leben jetzt da hat. Und in dieser gleichen Veranstaltung erzählte jemand, der jeden Sonntag in der Kirche war. Jeden Sonntag in der Kirche. Aber er sagt, eins hatte ich nicht. Ich hatte keinen Frieden in meinem Herzen. Ich wusste nicht, ob ich wirklich in den Himmel komme. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ich hatte eine heilsame Unruhe in meinem Herzen, bis ich zu Jesus gefunden habe, Gottes. Dass Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Da kam er zum Glauben an Jesus und wusste es plötzlich. Ich muss mir nicht den Himmel verdienen. Sondern Gott hat mir diesen Weg zu sich selber eröffnet durch Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Und jetzt war er voller Frieden und Gewissheit. Voller Frieden und Gewissheit. Das geschieht im Gottesdienst, wo das Evangelium von Christus gepredigt wird. Damit rechne ich, dass was passiert. Das Evangelium ist eine wirksame Kraft, weil der Herr lebendig ist. Wir haben doch keinen Buchglauben. Wir haben einen Personenglauben. Wir glauben an die Person Jesu Christi. Und er ist der lebendige Herr. Da gibt es kein Grab, was man besuchen kann. Der lebendige Herr und der willens ist und fähig ist, in unser Leben einzugreifen. Und das passiert hier in der Gemeinde. Das passiert hier in der Gemeinde in Jerusalem und die Hotrolle, die ist außer sich. Wenn das so weitergeht, man redet in der ganzen Stadt, im ganzen Erdkreis, redet man von diesem Christus, von diesem Christus, dem Auferstandenen. Wenn das so weitergeht, werden die Römer kommen und nehmen uns unsere Selbstständigkeit weg, das bisschen Selbstständigkeit. Und so ganz nebenbei, unsere kleinen Posten werden auch los. Jesus hat ja den Jüngern mal gesagt, was ich euch ins Ohr flüstere, das sollt ihr auf den Dächern verkündigen. Was ihr so ganz im Winkel bei 12 Jüngern begonnen habt, das werdet ihr hinaustragen in die Welt. Und das geschieht jetzt hier so. Jetzt wird die Sache mit Jesus an die große Glocke gehängt. Und es gibt Feueralarm. Und die Antwort auf Gottes Wunderkarten ist ein Polizeiaufgebot. Es kommt eine hochoffizielle Löschmannschaft. Dieses Fromme muss ausgelöscht werden. Und man macht das ganz vorsichtig. Denn das Volk war begeistert, was da passiert. Man macht das ganz vorsichtig und man nimmt sich mal alle Apostel gefangen. Und dann steht da ein Wort. Wisst ihr, wie das heißt? Das Wort heißt Aber. Achtet mal genau drauf, wo in der Bibel das Wort Aber kommt. Ich habe mir das sehr oft angesprochen. Aber. Das heißt, wenn alles hoffnungslos aussehen mag, dann ist da immer noch das Aber von Gott. Dann ist Gott mit seinem Latein noch nicht am Ende. Das ist so wichtig. Aber. Das lassen wir weg. Gottes Aber sind keine Grenzen gesetzt. Aber Gott. Also, ich kann schon einiges, aber ich muss ehrlich gestehen, und das ist wahrscheinlich eine Neuigkeit für manchen von euch, dass ich nicht alles kann. Aber Gott. Aber Gott. Schaut mal in der Bibel, da sind so manche, wie soll ich sagen, das läuft irgendwo festhängen. Das ist kein Ausweg mehr. Aber Gott. Aber Gott. Gott ist Gott sei Dank mit seinem Latein noch nicht am Ende, wo ich am Ende bin. Ich bin manchmal am Ende. Und ratlos. Und sehe keine Ausweg mehr. Aber Gott. Und wie hier bei den Aposteln auch im Gefängnis. Ich weiß nicht, wer von uns schon mal im Gefängnis genossen hat. Aber Gott. Und da passiert hier etwas Wunderbares. Und ich finde das immer so interessant für kluge Menschen, auch kluge Theologen, dass man dann irgendwie versucht, dieses Wunder zu erklären oder wegzuleugnen. Das ist hochinteressant, welche Versuche man da in irgendeiner Weise da, man nimmt das da. Da sind die Wachen vor dem Gefängnis, vor der Tür, die Tür ist geschlossen und die Gefangenen sind nicht mehr da. Die sind nicht mehr da. Tja, haben die vielleicht die Wachen bestochen? Oder da gibt es so ganz tolle versuche, weil was der Mensch meint, nicht glauben zu können, das darf aber nicht wahr sein. Gott hat ein Spezialkommando für die Befreiung des Volkes eingesetzt, einen Engel. Wir stellen fest, in der Bibel, dass an manchen Stellen Gott seine dienstbaren Boten, sprich Engel, für unlösbare Aufgaben auf die Erde sendet. Am Roten Meer, da tritt der Engel zwischen das Volk Israel einerseits und die heranstürmenden Ägypter. Der Engel, der Schutz macht. Oder denken wir an den Elia, der Depressionen hatte bis zum Gehtnichtmehr, wenn er sterben wollte. Und dann schickt Gott einen Engel in Form von Raben, darf ich das mal so sagen, die diesen Mann überleben lassen. Und eben in der Apostelgeschichte. Aber Gott, ich habe mir gedacht, nimm doch diese Frage mal nach Hause. Aber Gott, was könnte das im Augenblick für dich und dein Leben tun? Aber Gott, du siehst irgendwo etwas verschlossen. Du hast da keine Hoffnung mehr. Du hast vielleicht abgeschlossen. Ich möchte dir um eins bitten. Nimm das Aber Gott damit hinein. Dass das nicht immer heißt, dass Gott am Ende ist, wenn wir am Ende sind. Aber Gott. Und dann der Engel, der befreit hier die Apostel und der schickt sie doch tatsächlich wieder in den Tempel. Nicht irgendwo jetzt verbarrikadiert euch, sondern geht in den Tempel. Dort, wo alles Volk zusammenkommt, da geht hin. Da sollen sie auftreten mit den Worten des Lebens. Mit den Worten des Lebens. Das habe ich mir auch so unterschrieben. Worum geht es denn beim Evangelium? Da geht es um Worte des Lebens. Das Leben zu tun. Mit unserem gelebten Leben auf dieser Erde. Das ist manchmal nicht so einfach. Wir haben aber auch etwas mit dem ewig gearteten Leben zu tun. Und ein glaubender Mensch, der wird eins nicht mehr können, von Jesus weggehen. Denn da heißt einmal in Johannes 6, wir haben geglaubt und erkannt, du hast Worte des ewigen Lebens. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und das hat unser Leben verändert. Und das ist auch wichtig und gibt uns Mut, auf andere Menschen zuzugehen. Wir haben Worte des Lebens. Muss jetzt das Leben irgendwie, wie soll ich sagen, eingeengt werden? Das ist ja das große Vorurteil bei Menschen. Ihnen wird das Leben weggenommen durch diesen Gott, wenn man sich zu sehr darauf einlässt. Das ist das, was der Teufel einreden möchte. Jesus hat immer Worte des Lebens, die das Leben fördern und nicht mindern. Und das ist so wichtig und das lässt uns mutig aufhören. Gott ist ein Gott des Lebens. Und dann kommt dieser ganz entscheidende Satz. Bei Petrus, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich weiß nicht, wie ihr den Satz findet. Man muss Gott, wenn es ihn denn gibt, mehr gehorchen als den Menschen. Ich mache jetzt keine Abstimmung darüber. Er sagt, das stimme ich zu. Ein klarer, fester, kühner Satz. Man muss Gott mehr gehorchen. Das ist eigentlich ein Satz, der jeden überzeugen müsste, oder? Und spontane Zustimmung gibt. Wenn es Gott wirklich gibt, wenn es einen Allerhöchsten gibt, dann muss er auch das letzte Wort haben. Dann ist er wichtiger als alles und als jeder andere. Selbstverständlich muss man Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also mir leuchtet das ein. Ihr könnt nachher sagen, ihr seid anderer Meinung. Der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge. Da muss es noch eine höhere letzte Instanz geben, der muss man mehr gehorchen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Schwieriger ist dieses Wort jetzt mal in die Praxis umzusetzen, mal ein bisschen herunterzuholen. Da hat mancher dieses Wort schon mal missbraucht. Ich wurde sofort erinnert an nach meiner theologischen Studienzeit, da gab es noch damals, dass wir hatten Montags Arbeitsdienst. Also montags keine theologischen Bücher studieren, montags dies Arbeit ziehen. Und da hatten wir einen, der war ganz jung Christ geworden, der sagte einmal, ich kann montags nicht arbeiten, ich muss meine Bibel lesen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dem haben wir natürlich mal was erzählt. Wir haben geschwitzt und geschubstet und der sagte, ich tue ein frommes Werk, das ist höher. Man muss Gott doch mehr gehorchen wie. Er hat es gelernt. Er musste es lernen, glaube ich, sonst hätte er nicht überlebt. Aber Missbrauch, der sagt so falsche Lehrung. Wir sollen auch Menschen gehorchen, dass das niemand falsch versteht an der Stelle. Und dass jemand sagt, und das habe ich auch schon erlebt, mir hat niemand etwas zu sagen. So ein enthusiastischer Christ irgendwo, so ein kleiner Embryo, mir hat niemand was zu sagen, also, und deshalb kann ich ungehorsam sein gegenüber oder nicht folgen meinem Chef, den Anweisungen und so weiter und gegen alle Autoritäten, ich habe nur eine Autorität des Gott, sonst hat mir keiner was zu sagen. Halt, kann man dann sagen. Wir müssen und sollen auch Menschen gehorchen und untertan sein. Da heißt es wie zum Beispiel, seid untertan der Obrigkeit. Und auch im Berufsleben muss das hier und da möglich sein, gar keine Frage. Gottes Wort, und das ist so wichtig, muss gegen Menschenwort stehen. Dann wird es gesetzt. Gottes Wort muss gegen Menschenwort stehen. Oder umgedreht. Dann muss man gegenüber Menschen ungehorsam werden, um es gegenüber Gott zu bleiben. Dann ja. Aber nicht vorher. Dann ist es vielleicht geboten, wenn es sich so klar gegen den Gehorsam gegenüber Gott richtet. Aber wann ist das der Fall? Nächste Frage. Denn ich würde nie sagen, dass wir unserem Gewissen, das geprägt ist durch vieles andere, dass wir ihm immer 100% vertrauen können. Wir können auch irren, auch Christen können irren. Auf jeden Fall, so will ich mal einen Maßstab geben, ist es nicht gut, sich auf dieses Wort zu berufen, ohne große Not. Ohne große Not leichtfertig so etwas zu sagen. Vielleicht sollte man auch hier und da zunächst mal mit einem Christen darüber sich austauschen. Was mache ich in der Lage? Ich stehe in einem inneren Dilemma, stehe in einem Zwiespalt. Und nachdem wir das grundsätzlich mal so ein bisschen geklärt haben, holen wir es noch ein bisschen näher heran, wo es Christen gesagt und gebraucht haben. Ich denke an Menschen, an Christen, die diesen Satz sagen mussten, den gar keine andere Wahl gibt. Und heute Morgen fiel mir noch eine Geschichte aus dem Alten Testament ein. Daniel 3, Nebukadnezar, babylonischer König. Er hat die Juden gefangen genommen und er hat gesagt, so, und jetzt gibt es den ultimativen Test. Er hat überall Bilder aufgestellt von seinem Gott, der Gottheit, die man dort in Babylonien verehrt. Und er hat gesagt, alle werden vor diesem Gott niederknien und ihn anbeten. Sonst ist das ungehorsam und das droht. Das zieht Strafen aus. Und das ganze Volk machte mit bei diesem nationalen Gottesdienst, nur die jüdischen Freunde nicht. Daniel und seine drei Freunde, das wurde natürlich sofort verpetzt, man wollte ihnen ja eine Falle stellen. Und dann stehen sie dem König Nebukadnezar gegenüber. Und der zieht sie zur Rechenschaft. Und er sagt, wenn ihr nicht niederkniet und diesen meinen Gott anbetet, dann kommt ihr in den Feuerofen. Das war damals sein Mittel, sein Machtmittel, um Menschen irgendwie klein zu kriegen und gefügig zu machen. Und dann kommt für mich eins der schönsten und ehrlichsten Gebete der Bibel. Daniel 3. Da sagen die drei, die kurz vor dem Feuerofen stehen, da war schon alles angeheizt, da sagen die drei doch dem Nebukadnezar ins Gesicht, wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns auch aus deiner Hand und vor diesem Feuerofen retten. Wenn Gott es will, dann kann er das tun. Und dann sagen wir noch etwas. Und wenn Gott es nicht will, wenn Gott es geschehen lässt, dass wir umkommen, so sollst du wissen, dass wir dir und dein Gott niemals dienen. Niemals. Egal wie unser Leben geführt wird. Eins steht fest, wir sind festgelegt auf den lebendigen Gott und nicht auf dich. Das ist ein mutiges Wort. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Denk an Martin Luther, ist ja in diesen Tagen ein Wort. Martin Luther, von dem man gesagt hat, schwöre ab. Schwöre ab. Und da hat er gesagt, hier stehe ich und ich kann nicht an. Ich kann nicht an. Und ich denke an diesen Märtyrer, ich glaube, es war Polycarp, der war 86 Jahre. Und dem hat man gesagt, ich sage dem Jesus ab. Noch auf dem Weg zum Scheiterhaufen hat man ihm das gesagt. Sage doch, Mensch, bist du denn hier oben nicht ganz maschucke? Ganz klar, rette dein Leben, deine Haut. Und da hat er gesagt, wie könnte ich das? Meinem Herrn, der Zeit lebt, mich so treu und wunderbar gefühlt hat, wie könnte ich den jetzt hier absagen? Das wäre verleugnet. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Denk an Dietrich Bonhoeffer, vielen bekannt, bekennende Christen im Dritten Reich. Und ihm hat die konkrete Frage gestellt, was ist zu tun, wenn die Obrigkeit nicht mehr Dienerin des Guten ist, sondern Dienerin des Bösen? Und das Dritte Reich war ja nun wirklich nicht gut. Was macht man dann? Und da hat Bonhoeffer gesagt, ich verweigere mich im Namen des Höchsten. Ich verweigere mich. Und so könnte man weitermachen. Da ist von Graf Moltke die Rede, der mit dem Richter Freisler spricht, im Prozess im Dritten Reich. Und da sagt der Richter Freisler zu ihm, von wem nehmen Sie Ihre Befehle? Vom Jenseits oder von Adolf Hitler? Wem gilt Ihre Treue und Ihr Glaube? Herr Graf, eines haben das Christentum und wir Nationalsozialisten gemeinsam. Nur das eine. Wir verlangen den ganzen Menschen. Den ganzen Menschen. Man kann doch nicht halb Christ sein. Das ist ein ganz Unsinn. Wer Jesus folgt, der folgt Jesus ganz. Wir verlangen den ganzen Menschen. Dann schreibt dieser Graf Moltke dann im Abschiedsbrief, er ist dann zum Tode verurteilt worden an seine Frau. Ich habe nicht als Protestant, nicht als Großgrundbesitzer, nicht als Adliger, nicht als Preuße, nicht als Deutscher gesprochen, sondern als Christ. Als Christ. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn es denn einmal so kommen sollte. So endlich. Aber lasst uns dieses Wort mal vielleicht ein bisschen näher in unsere Situation hineinziehen. In unseren Alltag. Da ist die Sekretärin. Und ihr Chef verlässt sich auf sie, sie hat eine Vertrauensstelle. Und eines Tages sagt er, Frau Schulze, ich möchte Sie bitten, den Herrn so und so anrufen nach einem Telefon. Dann sagen Sie einfach, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich will das Gespräch nicht führen jetzt. Das passt nicht. Und dann sagt die Sekretärin, Chef, Sie wissen, Sie können, Sie haben mich verlassen, ich tue fast alles für Sie. Aber eins tue ich nicht. Dass ich für sie liebe. Ich weiß nicht, der Wahrheit was. Man muss Gott mehr gehorchen als die Menschen. Da ist die Krankenschwester und die Anästhesieärztin. Und ich weiß das von ihnen ganz persönlich. Denen wurde es zur Gewissensnot, dass sie Beabtreibungen mitmachen müssen. Und die Erkenntnis hat sich bei ihnen durchgesetzt, das kann ich nicht machen, Gott ist in Gottes Leben. Kein Mann. Und sie sind zu ihrem Chef hingegangen und haben gesagt, Chef, wir möchten Sie bitten, das zu akzeptieren. An der Stelle können wir es nicht machen. Mal aus. Weil da kann ich nicht machen. Und der Chef hat das akzeptiert. Wenn es darum ging, wurde die Anästhesistin, die Ärztin abgelöst. Das muss nicht immer so gehen. Kann auch sein, dass man damit eine Stelle verliert. Da ist die 18-jährige Tochter, die von ihrem Vater verboten bekommt, in den Gottesdienst zu gehen. Das bringt Unruhe in die Familie. Geht sonst keiner zum Gottesdienst. Und dann sagt die Tochter, Vater, du bist mein lieber Vater, aber an der Stelle muss ich einen anderen Weg gehen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da ist der Schiffsführer. Der Kapitän auf einem Schiff, ich kenne ihn sehr, sehr persönlich. Und er muss immer wieder die Frachtleistung auf seinem Schiff frisieren. im Namen des Chefs immer wieder da so ein bisschen die Sache umschreiben, damit man durch die Kontrolle kommt. Und eines Tages sagt der Chef, ich kann das nicht mehr. Und ich will das nicht mehr. Ich will nicht die Zahlen frisieren. Ich will in der Wahrheit leben. Und es ging hin und her und es führte dazu, dass er seine Arbeit niedergelegt hat. Liebe Freunde, das sind so ein paar Beispiele, wo das so ganz praktisch ist. Und ich weiß nicht, was vielleicht, wie das vielleicht in dein Leben hineinpasst. Und wir müssen auch sagen, manchmal gibt es Worte Gottes, die uns so ganz gegen den Strich gehen. Geht euch das auch so? Ich habe ein paar, auch als Pastor. Da würde ich sagen, also du liebst, die gehen mir gegen den Strich. Zum Beispiel versöhne dich mit deinem Bruder oder deiner Schwester oder mit einem Freund, mit dem du Trouble hast. Versöhne dich, mach den ersten Schritt. Manchmal passt mir das nicht. Dann möchte ich den erstmal so richtig ins Messer laufen lassen, noch ein bisschen und so, das auskosten und so weiter. Ihr Lieben, es gilt, Gott gehorsam zu sein. Und das ist so wichtig. Lasst mich zum Schluss kommen. Christen, ihre erste und letzte Autorität ist Gott. Die erste und letzte Autorität ist Gott. Und deshalb heißt es dort, sie knien vor Gott. Das ist ein Akt der Demut, der Anerkennung. Er ist Herr und ich bin ihm unterstellt. Und dann hat die Folge die Festigkeit im Charakter. Die Festigkeit in dem, was man vor Gott als richtig erkannt hat. Dass man auftreten kann. Die Apostel treten auf und sagen, wir können es alles. Wir müssen es tun. Auftrag des Höchsten. Vor ihm beugen sie ihre Knie. Deshalb können sie vor Menschen stehen. Und ich glaube, das passiert heute auch, wo Menschen mit Gott leben und nicht auf Larifari-Weise. Da wird ihr Charakter gestellt. Und da können sie auch stehen, da werden sie standfester. Standfester auch zu ihren Überzeugungen zu stehen und sie zu vertreten. Und ich glaube, dass sie da auch bei vielen, vielleicht nicht bei allen, Achtung und Anerkennung bekommen. Deshalb nehmen wir das mit nach Hause. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Lasst uns ein paar Augenblicke der persönlichen Stille haben und Gott darauf antworten.